Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Fehler machen Helden. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Aus Fehlern wird man klug, nicht wahr? Das Sprichwort kennst du wahrscheinlich. Es gibt eine Eigenschaft, die wirklich so typisch deutsch ist und das zeigt sich auch gerade im internationalen Vergleich, denn ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Männer aus verschiedenen Ländern kennengelernt, überwiegend aus dem englischsprachigen Raum, das ist richtig, aus den USA, aus England, Australien, aber auch zum Beispiel aus Skandinavien, zunehmend auch aus den baltischen Ländern und auch aus anderen europäischen Ländern, ein paar mittel- und südamerikanische waren auch dabei. Es ist wirklich auffallend und das wird dir auch jeder bestätigen, der mit offenen Augen durch die Welt geht und diese Vergleichsmöglichkeiten hat. Die Deutschen haben unglaublich viel Angst vor Risiken und vor Fehlern. Die Deutschen sind wirklich das, was man risk-averse nennt. Nun, risiko-avers zu sein, also Risikovermeidungsstrategien zu haben, ist eines der typischen Merkmale von Menschen, die nicht erfolgreich werden. Man kann gar nicht erfolgreich werden, ohne Risiken einzugehen. Das ist einfach mal ein ganz simpler Fakt. Weil es bedeutet, immer wieder neue Dinge zu tun. Vor allen Dingen bedeutet es eben auch Dinge zu tun, die schiefgehen können, bei denen man Fehler macht. Und das zeichnet nun mal die besten Teams der Welt aus. Die machen unglaublich viele Fehler in hoher Frequenz. Und deswegen wissen die so viel und deswegen können die so viel. Ja? Kennt alle dieses berühmte Zitat von Edison. Ich hab niemals versagt, sondern ich kenne jetzt 1000 Möglichkeiten, wie man eine Glühbirne nicht baut, das ist jetzt nicht wörtlich, ne? Aber das ist so diese Denkweise. So, der Deutsche will kein Risiko eingehen. Und das seht ihr auch in der Politik, gerade aktuell, aber auch die letzten Jahrzehnte lang, das seht ihr in der Wirtschaft. Es soll immer alles so easy peasy sein, es soll gut laufen, ne? Und wir haben ja in Deutschland auch eine ganz furchtbare Fehlerkultur. Ich habe das schon oft erwähnt. Du kriegst hier von klein auf beigebracht, Fehler machen ist scheiße, Fehler machen ist schlimm vor allen Dingen. Und das ist ganz fatal, weil es wirklich perfide die menschliche Psychologie ausnutzt, um uns zu manipulieren. Du bist als Mensch schlecht, wenn du einen Fehler machst. Das kriegen wir von klein auf beigebracht. Wir kriegen das von unseren Eltern beigebracht und selbst von den ganzen anti-autoritären Fuzzis, die uns jetzt diese Generation Z und auch Alpha beigebracht haben, ja, eingebrockt haben, die wurden nämlich ganz genauso manipuliert. Das kann auch gar nicht anders sein, weil die Eltern alle genauso erzogen worden sind. Das heißt, du machst einen Fehler und dann kriegst du gesagt, es war schlecht, es war falsch. Und dann musst du dafür gerade stehen. Ja, bei den anti-autoritären Eltern ist es vielleicht nicht, dass du eine Bestrafung kriegst, aber dann hast du dieses ernsthafte Gespräch nicht darüber. Also du merkst einfach, es ist nicht okay. Ja, und du merkst auch, du wirst anders behandelt. Und das ist genau das, was überall gleich ist, egal ob autoritär, anti-autoritär, du spürst einfach, du wirst automatisch anders behandelt, du kriegst automatisch weniger Wertschätzung, kriegst automatisch weniger Liebe. Ihr könnt euch alle gerne in die Tasche lügen, dass ihr das nicht gemacht habt. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass ihr das nicht so gemacht habt. Das sind ganz, ganz wenig Eltern, die das einfach mal so hinkriegen. Ja? Ganz einfach, weil die eigene Prägung übernimmt. Das ist etwas, was wir alle mitbekommen haben, ich auch. Spätestens im Schulsystem wird es dann ganz fatal, weil da wirst du bewertet mit Zahlen. Ich finde es absolut unmenschlich, ein Notensystem zu haben und Leuten jetzt zu sagen, ja, das ist befriedigend, du bist ausreichend, du bist ungenügend und du bist sehr gut. Das ist nämlich das, was rüberkommt. Und das finde ich eine absolute Katastrophe. Wie kann man denn mit Menschen so umgehen? Das ist so wirklich 18. Jahrhundert irgendwie, ne? Und ich weise auch immer wieder darauf hin, wie sich der Sprachgebrauch dem Ganzen anpasst, weil wenn du schlechte Zensuren in der Schule schreibst, bist du ja ein schlechter Schüler, ne? Du bist ja nicht mehr du. Du bist entmenscht worden, du bist entpersonalisiert worden. Du bist nicht mehr der, keine Ahnung, Robert, Sebastian, Philipp, Markus, whatever. Du bist jetzt ein schlechter Schüler. Und das ist das, was dich kennzeichnet. Wenn ich mir meine alten Zeugnisse anschaue aus der Grundschule, da steht auch drin, dass ich den Unterricht störe und so weiter. Das ist das, was mich gelabelt hat. Und so haben Lehrer mich dann behandelt, basierend auf diesen Dingen, die dort in meiner Akte drin standen und so weiter. Dementsprechend beschissen war für mich die Erfahrung in der Schule, wie, glaube ich, für die meisten Menschen, die wirklich was in der Birne haben und die vielleicht was anderes wollen, als so ein dummes Schaf zu werden. Es war absolut qualvoll. Ich habe es dann hinter mich gebracht, weil ich eben bestimmte Dinge wollte. Zum Beispiel wollte ich eben Medizin studieren und wusste, ohne ein Abi wird das halt nichts. Ja, und deswegen habe ich halt einfach durchgehalten, wenn du so willst. Ich habe das keinen Tag als positiv empfunden. Ich hatte auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich dort was lerne, was ich später gebrauchen könnte. Es hat sich dann auch während des Studiums bereits herausgestellt, dass es zum größten Teil auch so gewesen ist. Das meiste war abgesessene Zeit. Die wichtigen Dinge haben wir im Studium eh nochmal und nochmal und nochmal gemacht. Auch da hätten wir uns das meiste sparen können. Ne? Aber gut, da wollen wir gar nicht zu tief drauf eingehen. Also das ist so diese Kultur, die wir haben. Du machst was falsch, dann bist du schlecht. Und das geht so durch, gerade in der Arbeitswelt. Ja, wir haben diese katastrophalen Bedingungen in den Unternehmen, egal ob klein oder groß oder mittelständisch, ob Hidden Champion oder Konzern. 9 von 10 Führungskräften werden dich genauso behandeln. Wenn irgendwas nicht gut läuft, dann hast du halt Ärger, hast ein Problem. Ne? Dementsprechend ist noch die Kommunikation. Wir haben ein Problem oder hier gibt es ein Problem oder du hast ein Problem verursacht oder das passt nicht oder das passt nicht. Ja? Und du fühlst dich einfach grundsätzlich erstmal schlecht. Und das ist normal, denn das bedeutet für uns immer, wir sind mit dem Ausschluss aus der Gruppe bedroht. Und das ist eine von den 3 genetischen verankerten Urängsten, die wir haben. Nämlich aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Das heißt nämlich den sicheren Tod. Und das ist bis heute so. Ein Mensch kann nicht alleine überleben. Wir können nicht ohne sozialen Kontakt überleben. Es gibt gute Untersuchungen aus dem Strafvollzug, interessanterweise aus den USA, die zeigen, dass praktisch alle Gefangenen, die in Einzelhaft kommen, spätestens nach 48 bis 72 Stunden anfangen, psychotische Symptome zu zeigen, wenn man die beobachtet, auf Video aufnimmt und so weiter. Ja? Also wir sind dafür überhaupt nicht gemacht. Siehe auch Episode von gestern, alleine geht mal gar nichts. Niemand schafft es alleine, den einsamen Wolf gibt es nicht, gibt es auch in der Natur nicht. Murks, Mumpitz, basta. So, dieses Problem, dieses typisch deutsche Problem, so unfassbar viel Angst vor Fehlern zu haben und damit natürlich auch unfassbar viel Angst vor Risiken zu haben, denke ich, wurzelt nicht zuletzt in dieser in diesem Training, so will ich es mal nennen, das wir alle erhalten haben und was natürlich zu einem Bevölkerungsmindset geworden ist. Ne? Und du merkst es ja auch, wenn irgendjemand was falsch macht, dann wirst du einfach durch den Kakao gezogen und je bekannter du bist, du machst irgendeinen Fehler und dann ist die Presse voll davon. Warum? Naja, weil man es gut ausschlachten kann und Leute lieben das und keiner möchte in die Position kommen. Und das ist so tief verankert in allen, dass jetzt alle komplett risikoavers sind. Und wenn ich alle sage, dann meine ich damit natürlich den größten Teil. Natürlich gibt es in Deutschland Menschen, die Risiken eingehen. Natürlich gibt es Männer, die Risiken eingehen. Natürlich gibt es Unternehmer, die Risiken eingehen. Aber das sind halt sehr wenige. Das sind vielleicht ein paar Prozent. Sicherlich unter 5%. Das ist so meine persönliche Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten. Und dieser Eindruck verstärkt sich jeden Tag eher noch, denn es gäbe jetzt sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen und viele davon sind ja sicherlich als mutig einzustufen. Da sind Risiken drin, nämlich das Risiko, dass es nicht funktioniert. Und das ist auch so eine wirre Vorstellung, dass man sich irgendwie schützen könnte vor Fehlern, wenn man einfach möglichst wenig macht. Denn das bedeutet ja den Stopp jeglicher Entwicklung, egal ob im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich. Und der Stopp jeglicher Entwicklung heißt ja automatisch Verfall. Es gibt ja keinen Stillstand, auch in deinem Körper nicht. Du kannst dich nicht einmal fit trainieren, fit und schlank, und dann machst du nichts mehr und dann bleibt das so. Du verlierst ja innerhalb von 48 Stunden bereits Kraft und Muskelmasse. Innerhalb von 3 Wochen geht der Abbau der Leistungsfähigkeit ganz signifikant voran und nach 6 Wochen ist alles auf Null. Ne? Das ist das, was passiert. Also es gibt und dann weiterer Verfall. Gibt keinen Stillstand. Das Universum kennt keinen Stillstand. Es kennt Wachstum oder Verfall. Kann ich nicht oft genug erwähnen, weil die meisten das immer noch ignorieren und glauben, ja, geht schon für immer so weiter. Nee, es geht eben nicht für immer so weiter. Das ist ein massiver Irrglaube. Siehst du gerade sehr schön an Unternehmen wie zum Beispiel Adidas, ja, die sich auch fett ausgeruht haben, weil es mal gerade gut lief und jetzt merken sie, oh Kacke, fliegt uns gerade alles um die Ohren. Es gibt die Beispiele und niemand ist groß genug, dass er sicher wäre. Das will ich damit immer wieder sagen. Glaub nicht, weil irgendwas ein Weltkonzern ist, könnte das nicht von heute auf morgen in sich zusammenfallen. Jeff Bezos hat es bei jeder Aktionärsversammlung gesagt. Amazon wird pleite gehen, wenn wir nicht rausfinden, wie wir besser werden können. Das ist ein Fakt. Du siehst, die erfolgreichsten Menschen der Welt haben dieses Mindset. Die Deutschen haben das Mindset nicht. Deswegen gehört hier so gut wie niemand zu den erfolgreichsten auf der Welt. Und bei allem Respekt für unsere Weltmarktführer, die wir haben und die Hidden Champions, die wir haben, aber im internationalen Vergleich ist das auch wirklich kein großes Kino. Und bloß weil jemand in deinem Segment momentan sich nicht anschickt, dir die Butter vom Brot zu nehmen, heißt das nicht, dass du für immer der Gewinner sein wirst. Ja? Aber wie gesagt, ich will überhaupt keinem die Leistung absprechen. Wir haben die zum Glück, davon bräuchten wir sehr viel mehr. Und die wir haben, die müssten sehr viel größer sein. Die müssten den Markt noch viel mehr dominieren. Aber auch da kommt es sehr schnell zum Erliegen von echtem Mut und echter Risikobereitschaft. Das bekomme ich immer wieder mit. Und hier und da kannst du es auch in den Medien nachverfolgen. Und auch da gibt es immer wieder Unternehmen, die dann plötzlich eben in der Bedeutungslosigkeit versinken, weil eben zu wenig Risikobereitschaft in den Entscheidungen gewesen ist, man die entsprechenden Weichen nicht rechtzeitig gestellt hat oder die dann einfach aufgeben müssen. Ja, jetzt gerade aktuell haben wir eine Menge Beispiele für wirklich einfach nur, ja, diese Mischung aus Arroganz und Ignoranz, die sich automatisch aus fehlender Risikobereitschaft ergibt. Wir hatten jetzt Pick und Kloppenburg gerade letztens und noch ein paar andere Einzelhändler haben ja aufgegeben. Ne, da merkt man einfach, die haben den Anschluss an die Technologie verpasst, die waren dann einfach nicht mutig genug, da all in zu gehen, haben also so arrogant zu glauben, sie könnten eigene Lösungen besser schaffen als das, was es schon gibt, anstatt dieses Momentum zu nutzen. Naja, und dann geht's dahin. Ne? Und das ist genau der Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Dieser Mangel an Risikobereitschaft, dieser Mangel an Mut einfach, der ist, denke ich, direkt mit der auch typisch deutschen Arroganz und Ignoranz verknüpft. Weil die beiden gehören eng zusammen. Ja? Also wenn du mal drauf achtest, die meisten Leute, die arrogant sind, sind gleichzeitig unfähig und natürlich auch ignorant, weil sie glauben ja, sie müssen nichts mehr lernen. Das findest du in der Unternehmerszene ständig, das findest du in der Coaching-Branche ständig, das findest du gerade unter den Unternehmercoaches ständig, die immer die gleiche Kacke erzählen, seit 15, seit 18 Jahren überhaupt nicht mitkriegen, wie sich die Welt weiterentwickelt, sich selber nicht weiterentwickelt haben, sondern immer das gleiche quatschen. Wenn dir einer erzählt, Achtsamkeit wäre der Schlüssel zu allem, dann nimm deine Sachen und geh, weil es stimmt einfach nicht. Ja? Und dann merkt man, dass das wird einfach... Bis zum Lebensende wird das so weitergehen. Das ist Ignoranz, das ist Arroganz. Und Arroganz und Ignoranz resultieren natürlich aus der mangelnden Bereitschaft, Risiken einzugehen und aus der Furcht vor Fehlern. Denn ich entwickle mich ja jetzt nicht weiter. Und gleichzeitig erzeuge ich die Illusion, dass für mich ja alles super läuft. Naja klar, man kann sich im Mittelmaß einrichten, in diesem modrigen, langsam vergammelnden, schimmligen Sarg, und glauben, dass alles so stabil läuft, ist doch gut. Ne, dann kommt noch so eine Prise Zufriedenheit dazu und dann ist alles easy. Und dann entsteht so diese Illusion, es läuft doch gut. Läuft doch gut. Nö, ist alles in Ordnung. Nö, wir brauchen eigentlich nichts weiter. Ja, ist vielleicht 12 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 50 Mitarbeiter. Das Ding wächst seit vielen Jahren schon nicht mehr. Es geht rauf, runter, von Quartal zu Quartal, mal besser, mal schlechter. Unterm Strich scheint es stabil. Und weil eben keine Entscheidungen getroffen werden, weil keine neuen Risiken eingegangen werden, weil nicht mutig nach vorne gegangen wird, sagt man, dann ist gut. So. Und genau diese Illusion von, ey, wir haben ja alles im Griff. Guck mal, wir haben ja ganz wenig Probleme nur. Ja, mit Mitarbeitern ist halt immer was und es gibt halt immer Themen im Team oder dass mal einer geht und dass die Leute nicht so zufrieden sind. Aber das ist doch normal, das siehst du ja überall. Ja eben, du siehst es überall. Das heißt nicht, dass es normal ist, sondern das heißt, dass überall Scheiße läuft. Also macht nicht den Fehler und glaubt bloß, weil es überall Kacke ist, wäre das der Idealzustand. Und das ist gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen überwiegend der Fall. Man orientiert sich an den anderen, die auch nicht besser sind. Alleine das ist schon so eine Grundeinstellung, die ich überhaupt nicht kapieren kann. Da kriege ich Gänsehaut davon. Das macht mir wirklich physischen Ekel. Und das ist so typisch deutsch. Wenn die anderen auch nicht besser sind, dann ist doch alles fein. Dann sind wir doch hier richtig. Und dann kommt diese typisch deutsche triefende Arroganz, die einfach aus dieser, auf der einen Seite aus dieser Feigheit und auf der anderen Seite aus der Ignoranz, nämlich die ganzen Dinge, die man lernen müsse, die man wissen müsse, die man trainieren müsse, wo man jeden Tag gucken müsste, was gibt es noch Neues, das passiert ja alles nicht. Ja? Und dieses Dahinsimmern in der eigenen Mittelmäßigkeit erzeugt dann diese Illusion von Größe. Deswegen gibt es diese Podcast-Episode Mittelmaß ist schlimmer als die Komfortzone. Weil diese Dinge greifen direkt ineinander. Fehlende Risikobereitschaft, Furcht vor Fehlern, sprich vor der Beurteilung von außen, vor der Kritik, vor Feedback, führt automatisch zu der Illusion von Stabilität und möglicherweise auch eigener Größe und damit in die Arroganz und Ignoranz. Und damit hast du den Lernblockierer Nummer eins, denn wer sich im Zustand von Arroganz und Ignoranz befindet, das heißt maximal in seinem eigenen Ego, der kann nichts lernen. Ja, also Du kannst niemals erwarten, dass Menschen, die sich selbst belügen, anfangen, die Wahrheit zu akzeptieren. Und das ist das, was fast alle von euch da draußen tun. Fast alle Unternehmer in Deutschland tun das. Sie belügen sich einfach selbst darüber, wo sie tatsächlich stehen, wer sie tatsächlich sind. Auch das, was sie tatsächlich wollen. Denn fast alle von euch wollen viel mehr von allem. Ihr wollt mehr Geld, ihr wollt mehr Umsatz, ihr wollt mehr Gewinn, ihr wollt mehr Kohle machen, ihr wollt mehr Sex, ihr wollt mehr Liebe, ihr wollt mehr Verbindung mit euren Partnerinnen, ihr wollt mehr Verbindung zu euren Kindern, ihr wollt einfach ein schöneres Familienleben, ihr wollt Freiheit empfinden, ihr wollt Selbstbestimmtheit empfinden, ihr wollt Glück empfinden. Das sind alles Dinge, die ihr wollt. Bloß, ihr erzählt euch lieber die Story, dass alles cool ist, anstatt zuzugeben, dass ihr bei weitem nicht das habt, was ihr eigentlich wollt. Denn das würde ja gleichzeitig bedeuten, ich müsste Dinge anders machen. Ne? Also bleibe ich lieber hier. Das ist zwar so ja, mäßig kacke, aber irgendwie läuft's. Ja. Und damit finden sich die meisten Menschen in Deutschland ab. Vor allen Dingen die allermeisten Arbeitnehmer. Nur mittlerweile finden sich die allermeisten Arbeitnehmer anscheinend nicht mehr damit ab. Deswegen haben wir diese Völkerwanderung auf dem Arbeitsmarkt und immer weniger Bock auf bestimmte Arbeit. Und jetzt ist es eben nicht die Lösung zu sagen, ja, es gibt keinen Leistungsgedanken mehr in Deutschland. Ja, den gibt es tatsächlich weitestgehend nicht mehr, das ist schon richtig. Aber das ist nicht die eigentliche Ursache. Sondern die eigentliche Ursache ist, dass vielen Menschen klar wird, dass es das nicht gewesen sein kann. Die wissen nur noch nicht genau, was es eigentlich sein soll. So, also mach den Fehler nicht, scheu vor allem zurück. Und versuch keine Fehler zu machen, weil du machst sowieso ständig Fehler. Die fallen dir vielleicht nicht mehr auf oder das wird dir nicht gesagt. Warum? Weil die Menschen dir nicht vertrauen und weil du keine offene und ehrliche Kommunikation mit ihnen etabliert hast. Und deswegen kriegst du kein ehrliches und offenes Feedback. Weder von deiner Frau, noch von deinen Kindern, noch von deinen Mitarbeitern. Vielleicht von deinen Kunden. Wobei bei Kunden ist es halt so, die allermeisten, die wenden sich halt einfach ab und kommen nicht mehr wieder. Die richtig angepisst sind, schreiben in eine Rezension irgendwo oder üben Kritik oder erzählen halt auch weiter, wie kacke es war. Die anderen dazwischen, wenn die gefragt werden, soll ich da kaufen? Nee, lass mal, war ich schon, war nicht so gut. So, und dann hast du noch die paar, die super zufrieden waren, die werden ja auch immer eine Rezension schreiben. Aber du kriegst immer nur die Enden dieser Polaritäten mit. Alle dazwischen, die einfach mit den Füßen abstimmen, die kriegt ihr ja nicht mit. Und deswegen warne ich immer vor der Illusion, ja, unsere Umsätze sind doch ganz gut und wir machen ja schon alles richtig. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann holt man sich einen neuen Sales Guy rein, anstatt sich mal drum zu kümmern, okay, warum brauchen wir denn ständig neue Kunden? Warum kommen die nicht alle immer wieder? Na, das ist sicherlich ein Thema für eine andere Episode, für einen anderen Tag, aber das sind doch so ganz faszinierende Gedanken. Das sind die wertvollste Kundengruppe und um die kümmert sich gerade in Deutschland kaum jemand. So. Furcht vor Fehlern. Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Allerdings habe ich selber dem Ganzen nie viel Beachtung geschenkt, weil ich einfach wusste, wenn ich neue Dinge lernen will, dann wird es halt am Anfang nicht besonders gut laufen. Und wenn ich neue Dinge machen will, dann werde ich das nicht besonders gut hinkriegen. Deswegen habe ich einfach mal damals im Februar 2018 angefangen, diesen Podcast zu machen. Ich hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Ich hatte keine Ahnung von der Technik. Ich hatte keine Ahnung davon, wie man das insgesamt so tut, wie man es am besten aufbaut. Was ist ein Intro? Wie lang soll das sein? Bla bla bla. Welche Regeln gibt es da? Welche Best Practices gibt es da? Wusste ich alles nicht. Tonqualität, Nachbearbeitung, war alles ein Rätsel für mich. Worüber quatscht man? Keine Ahnung, ich quatsch einfach mal. Und zippi-zappi waren 700 Episoden da. Und dann habe ich einen zweiten Podcast gestartet vor 2 Jahren. Eine pro Woche und jetzt sind wir bei über 180 Episoden. Und jetzt geht der hier gerade weiter und wir sind schon bei 712 Episoden jetzt. Einfach mal machen. So, wenn du dir die ersten Podcast-Episoden von Verabredung mit dem Erfolg anhörst, also mir rollen sich wirklich die Fußnägel hoch. Und wahrscheinlich bei Episode 300 immer noch und bei 400 und bei 600 wahrscheinlich auch immer noch welche dabei, wo ich mir heute denke, Gott, wie kann man nur? Und das ist einfach nicht gut. Whatever. Vielen Leuten hat es geholfen. Viele Leute haben es gemocht. Gibt Leute, die es nicht mögen. Ist auch völlig in Ordnung. Sie haben recht damit. Das passt einfach nicht zu ihnen. Und was soll's? Und das ist genau dieses Thema, was ja fast alle Unternehmer vom Marketing auch abhält. Ne? Ihr wollt alle nicht sichtbar sein. Ihr wollt alle nicht, dass einer sagt, ey, wie sieht denn die Webseite aus? Oder was ist denn das für ein Foto? Oder was ist denn das für ein Video? Der Witz ist, erstens sagt das so gut wie keiner. Und wenn das einer sagt, dann ist es super, weil das ist genau die Info, die du brauchst, damit du an dieser Stelle besser werden kannst. Und das meine ich damit. Fehler machen Helden. Wenn du keine Fehler machen willst und auch nicht möchtest, dass dir einer deine Fehler sagt, dann hast du überhaupt keine Chance, irgendwo besser zu werden. Du kannst so ein bisschen rumpüzzeln und selber nach eigenem Gutdünken die Dinge irgendwie ein bisschen aufhübschen. Aber dir fehlen halt 99% der notwendigen Perspektive, denn die kommt immer von außen, das sind immer die Daten, die wir sammeln müssen, das ist immer das Feedback, was wir sammeln müssen. Ja? Und das große Problem beim Marketing-Game ist halt, du trainierst öffentlich. Du kannst kein perfektes Video abliefern. Du kannst keine perfekte Podcast-Episode abliefern, wenn du nicht schon ein paar hundert gemacht hast. So, Tennis könntest du theoretisch heimlich trainieren. Das ist immer ein schöner Vergleich, den ich gerne bringe. Nimm dir einen Tennistrainer, miet dir eine Halle und nachts trainiert ihr jede Nacht 4-5 Stunden und nach ein paar Jahren gehst du los und räumst Turniere ab ohne Ende und alle fragen sich, wo ist der hergekommen? Und selbst da ist es am Ende so, bei den Turnieren musst du dann halt zeigen, wie es auf dem Platz aussieht unter Druck. Ist ein anderes Game, als allein in Halle zu trainieren. Gilt für jeden Sport. Ja? Ist ein ganz anderes Spiel, Trainingsleistung versus Wettkampfleistung, aber egal. Und dann könntest du sagen, ja, siehst du, ich komme auf den Platz und bin einfach super und alle feiern mich. Das kannst du zum Beispiel im Marketing nicht, das kannst du in Kommunikation nicht, das kannst du im Außenauftritt nicht, das kannst du in der Kommunikation mit deinem Team nicht, das kannst du in der Kommunikation mit deiner Partnerin nicht, mit deinen Kindern nicht, mit deinen Freunden nicht. Das musst du live und online trainieren und du musst live und online sozusagen diese Fehler machen. Und wenn du genügend Fehler gemacht hast, genügend Feedback bekommen hast, dann wird es irgendwann fast nicht mehr scheiße und dann wird es gut. Ganz einfach. Genauso funktioniert Business. Du wirst im Business falsche Entscheidungen treffen müssen, du wirst Fehler machen müssen, aus denen wirst du am meisten lernen. Das ist doch der Punkt. Solange es gut läuft oder die Illusion besteht, dass es gut läuft, ist der Lerneffekt null. Du lernst nichts, aber auch gar nichts daraus. Und das ist der fatale Fehler, der in Deutschland durchgehend gemacht wird, den du jeden Tag beobachten kannst, auch in der Politik. Die Leute wollen nichts Neues tun, es könnte nicht gut funktionieren. Das ist egal, ob du in ein Autohaus gehst, in ein kleines oder in große Konzerne. Die wollen einfach nichts verändern. Die wollen einfach, dass es so weitergeht. Die wollen einfach, dass es so bleibt. Denn ein Fehler könnte ein Problem sein. Und Probleme sind ganz schrecklich. Probleme sind das Salz in der Suppe des Lebens, hat meine Oma immer gesagt. Und das ist verdammt gut. Zum einen sorgen sie für einen Kontrast. Da merkst du nämlich mal, wie gut es ist, wenn es gut ist. Und zum anderen liefern sie halt die notwendigen Informationen. Ja, und deswegen, es wird immer rumgekakelt, man darf nicht Problem sagen, man muss Herausforderungen sagen. Nee, es ist ein Problem und ein Problem ist aber nichts Schlechtes. Das Label ist das Ding. Ein Problem ist kein Problem, ein Problem ist eine Herausforderung und zwar die Lösung. Ja, und daraus lernen wir eben. Und wenn du nicht bereit bist, Entscheidungen zu treffen, jede Entscheidung ist eine Wette auf die Zukunft, Leute. Du hast bei keiner einzigen Entscheidung eine Garantie, dass es ein gutes Outcome gibt. Ja, und jetzt kommen so Spezialisten, die sagen, ja, da gibt es Wahrscheinlichkeiten, bla bla bla. Ja, aber selbst mit der hohen Wahrscheinlichkeit, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit hast du immer noch keine Garantie. Und das wollen manche Leute einfach nicht kapieren, weil die so in diesen Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Spieltheorie und all so sich verkopft haben, dass es einfach für sie nicht mehr möglich ist zu akzeptieren. Der Fakt ist, du weißt es nicht. Wird morgen die Sonne aufgehen? Ja, ganz sicher. Warum? Sie ist immer aufgegangen und nach allem, was wir wissen, habe ich eine 100%ige Garantie, dass die morgen wieder aufgeht. Ja, absolut richtig. Weiß ich, dass sie morgen aufgehen wird? Nein. Und vielleicht lässt du diesen Gedanken mal sacken, weil es klingt vielleicht am Anfang nicht ganz schlüssig, aber es ist so. Du weißt es eben nicht, weil du es nicht wissen kannst. Wir können Dinge erst wissen, wenn sie vorbei sind. So, das heißt, eine Entscheidung ist immer eine Wette auf die Zukunft. Wenn du eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, dass es gut geht, dann ist doch prima, freue ich mich auch, ja, weil ich mir dann eben sicher bin, dass es funktioniert. Natürlich denke ich auch so, wissen kann ich es nicht. Und deswegen ist es ja auch gar nicht schlimm, wenn eine Entscheidung mal nicht funktioniert, wenn eine Entscheidung mal nicht richtig war. Und manchmal macht man sich unglaublich viele Gedanken. Die meisten von euch machen sich viel zu viele Gedanken. Analysis, Paralysis, recherchieren ohne Ende, denken ohne Ende nach, planen ohne Ende, haben 1000 Probleme in ihrem Plan entdeckt, planen für diese Probleme und dann in aller Regel passiert dann ja nichts, ne? Es wird ja nichts ausgeführt, weil man sich zu Tode geplant hat und dann denkt, ach ja, na, vielleicht lassen wir es doch lieber und ist doch ganz gut so. Aber selbst wenn dann angefangen wird mit der Ausführung, läuft es nicht so, weil es nicht geht. Auch das ist zigtausendfach aufgeschrieben worden in verschiedensten Formulierungen. Jeder Plan ist nach dem ersten Schritt praktisch schon komplett nutzlos. Und das ist das, warum Projektmanagement, egal welche Technik, egal welche Taktik, in über 80-90% der Fälle scheitert, weil Projekte genau so aufgezogen sind. Es gibt den scheiß Projektplan und keiner ist in der Lage und bereit, spontan oszillierend neue Entscheidungen zu treffen und den Plan entsprechend anzupassen. Ja, und dann läuft das Ganze aus dem Ruder und dann irgendwann ist es nicht mehr aufholbar und dann ist so viel Scheiße passiert, dass man es dann auch sein lassen kann. Und das ist ein Fakt. Über 80% der Projekte werden niemals fertiggestellt. Trotz aller tollen Techniken, trotz Scrum und was es noch alles gibt. Nein, es wird einfach nichts. Warum? Weil die Menschen darin nicht bereit sind, die Dinge so zu tun, wie man sie tun müsste. Und dazu gehört, neue Entscheidungen treffen. Ja, aber die könnte ja jetzt nicht so gut sein. Wir haben doch hier einen Plan. Warum halten wir uns nicht an den Plan? Ja, weil der jetzt schon nicht mehr richtig funktioniert. Und dann geht's los. Ja? Also es ist eine riesen Hürde, die man sich selber einbaut im Leben, zu sagen, ich möchte immer nur gut ausschauen, ich möchte immer nur der strahlende Sieger sein und deswegen tue ich nichts, was das irgendwie gefährden könnte. Das schränkt dich maximal ein und du wirst niemals wirklich gewinnen können. Gilt im Sport, gilt überall sonst auch. Wer nicht bereit ist, Risiken einzugehen, wer nicht bereit ist, nach vorne zu stürmen, in den Angriff zu gehen, um zu gewinnen, der wird nicht gewinnen. Punkt. So, ich habe vorhin gesagt, ich kann nicht verstehen, warum sich in Deutschland Menschen immer nur am Mittelmaß orientieren. Und das ist tatsächlich so. Für uns ist das Mittelmaß ausschlaggebend. Deswegen ist auch, sobald du irgendwo sagst, hey, in Deutschland läuft es echt nicht wirklich gut. Ja, woanders ist es aber auch nicht so viel besser. Oder die haben ja auch Probleme. Genau, für uns ist Mittelmaß das absolute Gold, das absolute Credo. Da sticht keiner raus und es ist irgendwie ganz cool und dass es nicht so super ist, da tun wir mal so, als würde uns das nicht interessieren. Ja, natürlich werden wir als Nation auf allen Ebenen abgehängt und wir werden gerade auf allen Ebenen abgehängt, liebe Freunde. Unsere paar Hidden Champions, unsere paar Weltmarktführer rocken das Game hier nicht. Das sind ziemlich wenige. Das sind ein paar hundert. Und wir haben über 2,5 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen. Und wir haben 8 Konzerne, die über 65% der Wertschöpfung in diesem Land leisten. So, da muss man doch mal drüber nachdenken, ob es nicht sein könnte, dass die wirklich, wie ich es immer sage, die allermeisten Unternehmer in diesem Land einfach nicht verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und das ist so, das erlebe ich jeden Tag. Das kriege ich jeden Tag auch erzählt von Leuten, die selber in dem Spiel sind und sehr gut connected sind. Da passen die Basics schon nicht. Die meisten haben nicht mal die entsprechenden Grundkenntnisse übers Unternehmertum. Die machen alle die gleichen Fehler. Sie machen sie immer wieder, obwohl sie keine Fehler machen wollen, weil sie einfach den anderen Deppen glauben, die auch bloß Mittelmaß sind, die auch das Gleiche machen, die auch nicht verstehen, wie man das Spiel richtig spielt. Sei es Geld, sei es Finanzen, sei es Steuern, sei es innerbetriebliche Prozesse und Systeme, sei es Führung. Nix, da ist so gut wie nix. Und Leute, ich meine das wirklich nicht arrogant oder herablassen, sondern es enttäuscht mich und es macht mich traurig, was für die Leute in diesem Land Arbeiten scheiße macht und für euch auch. Und es passiert einfach nicht das, was passieren könnte. Ihr lasst alles so viel auf dem Tisch liegen. Und hier ist ein Tipp. Ich habe eine komplette Unternehmeranleitung herausgebracht. Das ist ein On-Demand-Kurs, nennt sich 1% Empire. Wenn du auf business-gründen.de gehst, gründen mit UE, dann kannst du dir da ein paar Lektionen, Originallektionen aus dem Kurs anschauen. Das sind über 60 Stunden Content. Und wenn du nur einen von diesen Fehlern, die ich dort behandle, unter anderem, da sind auch so viele Strategien dabei, wie man in Flow kommt, wie man produktiv arbeitet und so weiter, die ganz Probleme, die ihr alle habt. Wenn du einen von diesen Fehlern vermeidest, dann spart dir das 6-stellige Beträge. So, vielleicht magst du das Programm mal angucken. Vielleicht macht es Sinn, für dich da mal reinzusteigen, dich selber reinzugeben, wie auch immer man es formulieren will, dass man vielleicht aufhört, die typische Mainstream-Kacke zu machen, die alle da draußen machen. Und es ist einfach so, es ist so traurig und es ist so vermeidbar. Ja. So, also wir waren dabei, dass ich beklagt habe, dass ich in Deutschland das Mittelmaß etabliert habe. Wir orientieren uns hier alle nur am Mittelmaß, wir in Anführungszeichen. Ich orientiere mich mein ganzes Leben lang schon ausschließlich an den Besten auf der Welt. Und die sind halt so gut wie nie in Deutschland. Zumindest nicht für die Dinge, die ich wissen wollte. In der Medizin nicht und auch auf den anderen Gebieten nicht. Auch im Thema Leadership ganz besonders nicht. Deswegen bin ich praktisch nur im englischsprachigen Raum unterwegs. Ich habe während meines Studiums bereits angefangen, nur die englischen Fachbücher zu lesen, nur die englischen Journals zu lesen, weil wenn das Wissen hier in Deutschland, ich rede jetzt von der Medizin, wenn das Wissen hier in Deutschland ankommt, wenn es hier irgendwo aufgeschrieben wird, dann ist es mindestens 10 Jahre alt. Das heißt, das ist wirklich alt, das kannst du schon nicht mehr gebrauchen. Dann ist es meistens auch noch fehlerhaft übertragen und in Deutschland schreiben die ganzen Fachbuchautoren seit Jahrzehnten voneinander ab. Deswegen kannst du die deutsche medizinische Literatur in aller Regel vergessen. Ja, ist einfach so. Wenn du wirklich Top of the Pops sein willst, dann musst du Englisch lernen und Englisch konsumieren. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und es hat einen Riesenunterschied gemacht für mich, weil ich einfach, naja, so viel mehr wusste als meine lieben Kommilitonen, die all das nicht getan haben. Und später die Kollegen machen es dann meistens auch nicht. Naja, und so hält sich der Vorsprung. So. Auch bis heute orientiere ich mich ausschließlich an den Besten auf der Welt. Ich verstehe nicht, warum das in Deutschland nicht der Standard ist. Gerade wenn du Unternehmer bist, dann möchtest du doch wissen, was die Besten auf der Welt machen. Und da reicht es halt nicht bloß, eine Unternehmerbiografie zu lesen. Da reicht es nicht, die Biografie von Steve Jobs zu lesen oder zu lesen, wie der präsentiert hat. Und dann bist du auf einmal ein toller Unternehmer. Da gehören noch so viele verschiedene Aspekte dazu, um dich selber mal weiterzuentwickeln, um dein Mindset weiterzuentwickeln, um dein Ego zu kontrollieren. Passiert nicht. Und wenn wir uns die Besten auf der Welt angucken, und ich nehme gerne diese Beispiele, weil die einfach so hochgradig signifikant sind, nehmen wir uns doch mal die besten Teams auf der Welt. Die besten Teams auf der Welt findest du im Militär. Ich erwähne immer gerne die Navy SEALs, weil ich persönlich sehr starke Verbindungen dahin geschaffen habe in den letzten 6 Jahren, weil ich jedes Jahr mit ehemaligen und auch aktiven Navy SEALs trainiere, entweder physisch oder in den letzten Jahren fast ausschließlich über das Thema Leadership. Der physische Aspekt ist da eher geringer ausgeprägt. Er ist nicht da, aber es ist nicht das Thema, sondern es geht über das Thema Führung, Leadership und genau diese Dinge. Wie kann ich denn schnell lernen? Wie kann ich denn schnell besser werden? Und eine der klassischen Taktiken, nicht bloß bei den SEALs, du kannst auch die SAS nehmen oder die Sajaret Matkal in Israel oder von mir aus auch die KSK, die sind, glaube ich, auch gar nicht so weit davon entfernt von diesem Level. Oder die GSG 9 oder ja, die Fremdenlegion, die machen alles das Gleiche. Es gibt diese erstmal grundlegende Strategie, Fast Failing Forward heißt das, möglichst schnell, möglichst viele Fehler machen. In Kombination mit der berühmten OODA-Loop, ja, Observe, Orient, Decide, Act, das ist eine Schleife eben, die durchläuft, so. Darum sind diese Teams so unfassbar gut in dem, was sie tun, weil die kontinuierlich Fehler machen. Das ist der Punkt. Die Besten auf der Welt haben am meisten Fehler gemacht und das versteht hier in Deutschland keiner. Hier sind alle so damit beschäftigt, Angst davor zu haben, dass irgendeiner sagen könnte, na, das ist aber nicht gut gemacht. Ja, also kleine Jungs mit einer vollgeschissenen Windel, die sich nicht trauen, mal den Daumen aus dem Arsch zu ziehen und wirklich mal was zu machen. Und die SEALs, stellvertretend für all diese anderen Einheiten, und das gilt übrigens auch für die besten Teams im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin, die trainieren auch sehr viel und genau aus dem gleichen Grund, unter den gleichen Aspekten. Die SEALs trainieren über 80% ihrer aktiven Dienstzeit. Und wenn die sich auf eine Mission vorbereiten, dann versuchen die das Szenario immer so gut wie möglich nachzubauen, so originalgetreu wie möglich. Und das kostet irre viel Geld, was die da machen. Wenn die zum Beispiel ein Gebäude eindringen, wenn die da trainieren, die nehmen jedes Mal eine neue Originaltür, Stahl, whatever, um die zu sprengen. Kostet wahnsinnig viel Geld. So, und dann trainieren die wochenlang, manchmal monatelang genau das gleiche Szenario. Die haben Leute da drin, die aktive Angreifer darstellen, die ihnen nichts schenken, da ist nichts geskriptet, die wissen nicht, was passiert, die bauen immer wieder unvorhergesehene Situationen ein, die Ausbilder. Und dann trainiert das Team dieses Szenario 6-8 Stunden jeden Tag. Die gehen durch die gleichen Räume immer wieder, immer wieder, immer wieder. Da wird mit der Stoppuhr gearbeitet, die werden genau beobachtet und die machen einen Fehler nach dem anderen. Und wenn du 3 Monate lang diese Szenarien so trainiert hast, dann hast du einen riesigen Teil von Fehlerquellen bereits entdeckt. Warum? Weil du diese Fehler alle gemacht hast. So. Und das ist ganz entscheidend, dass ihr das versteht. Das ist der Grund, warum solche Spezialeinheiten so hohe Risiken eingehen können. Denn du kannst andere Leute nicht in solche Situationen schicken, die nicht so ausgebildet und trainiert sind. Die gehen sofort unter. Die scheitern komplett. Die sind sofort alle tot. Die können so hohe Risiken eingehen, weil die genau so viel Zeit auf ihre Vorbereitung verwenden, was ich euch immer wieder sage. Dein Level an Vorbereitung, Preparation ist alles. Dein Level of Training, das Level deiner Standards bestimmt über deine Ergebnisse. Das Level ist in Deutschland in der Regel sehr, sehr niedrig, deswegen sind die Ergebnisse schlecht. Ja. Und die Bereitschaft, ultimativ viele Fehler zu machen, erhöht die Kapazität, die übrig ist, wenn dann in der Situation immer noch unvorhersehbare Dinge passieren. Und die passieren praktisch immer. Und dann ist wieder Chaos, egal wie gut du dich vorbereitest. Und weil die so extrem viel trainieren, weil die so extrem viele Fehler schon gemacht haben, weil die so extrem viele Risiken bereits im Vorfeld eingegangen sind, haben die jetzt die Restkapazität immer noch vernünftig mit kontrolliertem Ego, faktenbasiert, schnell Entscheidungen zu treffen. Das macht den Unterschied aus. Diese Kapazität, höhere Risiken einzugehen, entsteht nur aus der Bereitschaft, Risiken einzugehen und möglichst viele Fehler zu machen. Anders nicht. So wie du Tennis spielen nur lernen kannst, wenn du Tennis spielst. Das ist genau das Gleiche. Das macht diese Menschen so unfassbar potent. Das meine ich im übergreifenden Sinne. Deswegen können die diese Dinge tun und deswegen sind die auch bereit, diese Dinge zu tun. So, also wenn die Besten der Welt nur so gut werden, weil sie natürlich Disziplin haben, Commitment, Grit, eine Vision, eine Mission, aber darum geht es heute gar nicht, weil sie so viele Fehler machen. Was könnte jeder Einzelne daraus lernen von uns? Wow, vielleicht sollten wir auch mehr Fehler machen, oder? Um besser zu werden. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Deswegen habe ich die Episode genannt Fehler machen Helden. Denn diese Jungs tun oft vielfach Dinge, die wir als heldenhaft bezeichnen würden. Und das können sie nur, weil sie bereit sind, endlos viele Fehler zu machen und die lieben das. Die lieben diesen Lernprozess. Und das findest du auch in großen, erfolgreichen Unternehmen wieder, egal ob aus der Kreativbranche, Marketing zum Beispiel oder auch in anderen Firmen, die das verstanden haben, dieses Konzept verstanden haben. Die spornen die Mitarbeiter dazu an, Risiken einzugehen, mutig zu sein, mutige Projekte, mutige Ideen. Und die werden super nervös, wenn die Fehlerquote im Unternehmen unter einem bestimmten Prozentsatz sinkt. Weil sie dann wissen, jetzt sind wir nicht mehr innovativ genug, jetzt sind wir im Mittelmaß, jetzt machen wir Mainstream. Und wenn du ganz oben mitspielen willst, kannst du niemals Mainstream sein. Deswegen ist es so unfassbar entscheidend, mal mit der ganzen Scheiße aufzuhören, dass ein Fehler irgendwie schlimm wäre. Und wenn es Leuten nicht passt, dass irgendwas nicht funktioniert hat, sollen sie abhauen oder es besser machen. Ja? Ganz einfach. Du musst dich um diese Meinung nicht kümmern. Mich interessiert das nicht, was Leute zu sagen haben. Ich muss meine Lernkurve haben. Und wenn Leute das irgendwie nicht okay finden, was ich mache, ist mir egal. Ich brauche das, um mich weiterzuentwickeln. Und der Erfolg gibt mir einfach recht über die letzten Jahre. Und genau das bringe ich den Leuten bei, die mit mir arbeiten. Und auch bei denen zeigt sich der gleiche Effekt. Du kannst niemals dich weiterentwickeln, wenn du nicht Risiken eingehst, wenn du nicht aktiv Fehler begehst. Und damit meine ich nicht extra Sachen falsch machen oder extra Sachen kaputt machen, wohl wissend, dass es falsch ist, sondern Neues tun, ausprobieren, machen, 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 lernen und vor allen Dingen offen sein und sagen, yo, war kacke, au. Oh. Und dann das Feedback holen. Leute sagen dir, ja, das war nix, das war nix, das war nix. Gut, jetzt kannst du drüber nachdenken, jetzt kannst du planen, wie es besser geht. Du kannst dich mit denen drüber austauschen. So wie wir das in der Rising King Academy machen. Wir haben den Austausch miteinander, wir können gegenseitig uns die Dinge rausholen, uns vorhalten und sagen, hier, was ist das, warum war das so, was seht ihr da drin, was würde ich tun, was würdest du tun? Und bumm, hast du gelernt, exponentiell, kannst du alleine nicht. Darum gibt es die Rising King Academy. Speziell für Unternehmer, um genau diese Dinge zu tun, um eben deutsche Unternehmer mal dabei zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln können, weil es gibt ja solche Orte sonst nicht im deutschsprachigen Raum. Die Rising King Academy ist absolut einmalig. Und ein ganz entscheidender Teil auch bei uns ist es, möglichst schnell, möglichst viele Fehler zu machen, gerade wenn es darum geht, neue Dinge zu tun und nicht ewig rumzutanzen und zu gucken und zu hoffen, dass man jetzt alles beisammen hat, damit alles glatt geht. Es wird nicht alles glatt gehen und damit verzichtest du auf praktisch jede Möglichkeit, auf jede entscheidende, wichtige Chance in deinem Leben, weil du einfach da bleibst, wo du bist, denn du kannst nirgendwo anders hin, wenn du keine Risiken eingehen willst. Ich habe mit knapp 40 angefangen mit Downhill Mountainbiking. Ja, alle gesagt, bist ja bescheuert, wird ja sowieso nichts, in deinem Alter kann man das nicht mehr lernen. Ja, von wegen. Ich bin gefahren, ich bin diese Risiken eingegangen. Ich habe mich, ich weiß nicht wie oft, aufs Maul gelegt, weil erst dann weißt du, wie es funktioniert, wie schnell du eine Kurve gehen kannst, weißt du erst, wenn du es erstmal rausgeflogen bist. Ich habe mir einen Trainer genommen und nach einer Saison hatte ich mir einen eigenen Spitznamen in dem Bikepark, wo ich gefahren bin, erfahren und den habe nicht ich mir gegeben, den haben mir die anderen gegeben. Auf dieses Level hatte ich meine Fähigkeiten gepusht, einfach weil ich bereit war, immer und immer und immer und immer wieder mich aufs Maul zu legen. Punkt. Und das, was mir auch begegnet, und das unterstreicht das, was ich am Anfang dieser Episode gesagt habe, dieses absolut Risikoaverse, diese maximale Furcht vor Risiko und Fehlern. Wenn ich irgendwo sage oder schreibe, hey, wir müssen mehr Risiken eingehen, dann geht sofort hysterisches Geschrei los, und zwar von Männern. Nur von Männern. Die sofort sagen, ja, aber dann am Ende und dann passiert was Schlimmes und dann war alles umsonst und dann ist es ja auch nichts wert und ja, dann soll ich aus dem Flugzeug springen und dann sterbe ich dabei und das macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du, das ist, oh, diese kleinen Pussys haben so unglaublich viel Angst bereits vor ihrem eigenen Schatten, dass sie deswegen natürlich niemals Größe erreichen können. Ja, ich würde vielleicht nicht ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen, aber auch von 6000er zu steigen, wenn man auf so Sachen steht, ist doch ultra geil. Einer meiner Kunden hat das gemacht, war eines der besten Erlebnisse überhaupt, ja, richtig hoch zu gehen. Ich glaube nicht 6, aber ich glaube um die knapp 5. Der Rest kommt auch noch. Ja, klar ist es riskant. Ja, klar kann dir was passieren. Zu mir hat mal während meines Studiums noch ein Neurochirurg gesagt, ey Junge, wenn du Angst vor dem Leben hast, dann bleib doch einfach im Bett liegen. Und wenn du da in deinem Bettchen liegst, dann kriegst du irgendwann eine tiefe Beinvenenthrombose und dann eine Lungenembolie und dann bist du auch tot. Tada, ganz genau so ist das. Du kannst Risiken gar nicht vermeiden. Aber du kannst sie selber auswählen und du kannst selber entscheiden, welche du eingehen willst. Und dann könntest du dich darauf vorbereiten und dann könntest du verdammt viel daraus lernen und dann könntest du besser werden und am Schluss wärst du ein Gewinner. Aber mit dieser Pussy-Haltung, alles ist gefährlich und alles ist so furchtbar und hoffentlich hole ich mir keine Erkältung, wenn das Fenster auf ist, weil ich habe gerade Zug gekriegt und es ist doch Winter und dann... Nee, so wird das nichts. So, und ich empfehle einfach mal, hört doch mal mit der Mittelmaßkacke auf, guck doch mal, was die Besten der Welt machen. Die Besten der Welt machen die Dinge komplett anders als 99% der Menschen in Deutschland. Und vielleicht sollten wir diese deutsche Zurückhaltung mal aufgeben und wirklich von anderen was lernen, denn das können wir und das sollten wir. Wir sind in der Vergangenheit stehen geblieben hier als Land, als Volk, egal auf welchem Level, egal ob die CEOs, egal ob die Konzerne, egal ob die Politik, egal ob die Menschen an sich. Wenn wir da raus wollen, müssen wir Dinge anders machen. Wenn wir Dinge anders machen wollen, dann müssen wir neue Entscheidungen treffen und dann müssen wir neue Risiken eingehen. Und nur so funktioniert das Game. Und jetzt kannst du dich einfach mal an der Stelle fragen, und das ist die Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, wird es Zeit, mal neue Entscheidungen zu treffen, um mehr Risiken einzugehen, um wirklich mal weiterzukommen. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.